Okay, wir haben herausgestellt, die große Aufgabe, die Herausforderung für jemanden, der neu zum Glauben gekommen ist, ist nicht Aktivität, sondern Gott kennenlernen. Und der Dienst ist eine Frucht aus der Gemeinschaft mit Gott. Gott kennenzulernen ist die große Aufgabe, weil nur so können wir das erste und größte Gebot erfüllen, dass wir lernen, Gott zu lieben von ganzem Herzen mit all unserer Kraft. Und wir lernen, aus Gott alles zu ziehen, was wir brauchen für das Leben. Und je mehr wir das tun, umso weniger sind wir für uns und für andere eine Gefahr. Ja, Paulus warnt vor Christen, die andere beißen, die andere fressen, die andere verzehren. Ja, das ist doch gefährlich. Und wenn wir in Gott gesättigt sind, haben wir keine Gelüste, andere Christen aufzuessen und sie uns einzuverleiben und gefügig zu machen. Oder wie Paulus das sagt, ihr ertragt das gerne, wenn man euch ins Gesicht schlägt. Das liebt ihr, wenn ihr so richtig geknechtet werdet. Die waren ja richtig krank, die Leute. Wenn wir in Gott gesättigt sind, dann werden wir nicht mehr gemeingefährlich sein, sondern sind wir ganz friedlich, ganz zahm, ganz brav und wir wollen dienen, wir wollen helfen, wir wollen ermutigen, wir wollen aufbauen und wir wollen vor allen Dingen das Reich Gottes bauen und nicht unser eigenes Königreich. Wenn wir hungrig sind und nicht gesättigt sind in Gott und dann werden wir losgelassen in den geistlichen Dienst, dann rette sich, wer kann. Amen. Das ist, was die Bibel sagt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das zu erklären, aber das ist in diesem Buch hier drin. So, es geht darum, Gott kennenzulernen. Und da sind zwei Bereiche, wie soll ich sie nennen? Ich kann sie nicht sagen Faktoren, ich kann auch schlecht sagen Bereiche. Zwei Punkte, aber Punkt ist auch ein falsches Wort. Es gibt zwei Dinge, Ding ist auch wieder falsch, auf die wir Acht haben sollen und die wir entwickeln und kultivieren müssen und für die wir Raum machen müssen in unserem Leben, um Gott kennenzulernen. Und das ist das Wort und das ist der Geist. Das Wort Gottes und der Heilige Geist. Das Wort Gottes ist der Anfang. Wir können Gott nicht kennenlernen, außer dass der Heilige Geist dieses geschriebene Wort Gottes lebendig macht und zu einer Erfahrung macht, zu einer Begegnung macht, zu einem Ereignis macht. So, der Heilige Geist wird da kommen, wo das Wort Gottes geehrt wird. Das geschriebene Wort Gottes, damit beginnt es. Es beginnt wirklich ganz einfach mit dem, was wir da lesen. Und von da führt der Heilige Geist uns in diese Realitäten hinein. Er führt uns in alle Wahrheit. Es wird keine Vertrautheit mit Gott, keine Liebesbeziehung geben, keine Erfahrung der Nähe Gottes, ohne dass das Wort Gottes nicht den entscheidenden Platz hat in unserem Leben. Und wenn wir Menschen motivieren wollen, mit dem Wort Gottes zu leben und zu arbeiten und sich davon prägen zu lassen, müssen wir ihnen das Wort schmackhaft machen und wir müssen erklären und zeigen, was Gott sagt über sein eigenes Wort. Jesus sagt, die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Das ist etwas ganz, ganz anderes als Information. Vieles geschieht auf der Ebene der Information, aber Gottes Geist wirkt auf einer tieferen Ebene. Information ist nur der Anfang, aber dann soll es tiefer gehen und aus Information kommt Inspiration, kommt Leben. Die Worte, die Gott redet, haben in sich eine lebensschaffende, aufbauende, heilsame, motivierende, freisetzende Kraft. Und nur wenn wir lernen, mit dem Herzen zu hören, nur wenn wir lernen, das Wort hineinzulassen und Wurzeln fassen zu lassen in unserem Herzen, wird diese Kraft freigesetzt. Die Kraft ist da, aber sie wirkt bei vielen überhaupt nicht, weil sie immer noch auf der mentalen Ebene sind und weil sie das Wort Gottes zeranalysieren und zerreden und nur auf dieser Ebene anschauen, aber nicht sich hingeben, dass das Wort Gottes in ihnen ein tiefes Werk tun kann. Die Bibel redet davon, dass das Wort Gottes lebendig ist und es wirkt etwas in mir. Es verändert mich, es prägt mich, es ist schöpferisch. Das Wort Gottes schafft Dinge in mir. Es zerstört auch Dinge in mir. Da sind Dinge in meinem Herzen, die gehören zerstört zu werden. Auch in deinem Herzen. Und da sind Dinge, die wir dringend brauchen, aber nicht haben. Und Gott pflanzt sie ein. Gott pflanzt durch sein schöpferisches Wort neue Gelüste, neue Sehnsüchte, neue Wünsche, neue Begierden ein. Er lehrt uns alte Begierden, mit denen wir uns selbst zerstören und zerstört haben und andere zerstören. Er lehrt uns, diese Dinge zu töten. Das Wort Gottes ist mächtig. Und man kann verkehrte Begierden nicht nur im Zaum halten, sagt die Bibel. Man kann sie töten. Und es wird viel zu wenig über die Kunst des Tötens gelehrt in den Gemeinden. Paulus sagt, das sind Begierden, Unzucht, Unreinheit, Mord, Gier und alle möglichen Dinge. Und wir sollen diese Dinge töten, nicht im Zaum halten, nicht ein bisschen Abstand halten, sondern die ausrotten, weil wenn wir sie nicht ausrotten, werden sie uns ausrotten. Amen. So, das Wort Gottes ist eine Kraft, es ist wirksam in vielfältiger Weise. Und bevor wir da weiter hineingehen, lass uns mehr das einfach so anschauen, dass es dieses Leben uns vermittelt. Jesus sagt, Markus 4, Vers 4, wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir leben davon. Das ist das Wort, das der Heilige Geist lebendig machen konnte. Es ist nicht das Wort in deiner geschlossenen Bibel auf dem Nachtschrank, sondern es ist das Wort, das du aus deiner Bibel genommen hast, weil du es geöffnet hast. Und der Heilige Geist, weil du gelernt hast, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, später dazu vielleicht mehr, macht dieses Wort lebendig. Und es öffnet sich und es gibt seine lebensspendende Kraft frei. Die Kraft ist verborgen in dem Wort. Und nur wenn wir lernen, Raum zu machen und uns zu öffnen und hinzugeben, wird in einem bestimmten Prozess diese Lebenskraft freigesetzt. Und da wird göttliches Leben vermittelt. Gott vermittelt seine Art von Leben uns. Wir lernen, Sünde zu überwinden, weil Gott ein Überwinder ist. Wir lernen, zu dienen, weil Gott ein Diener ist. Sein Leben kommt in uns hinein. Wir lernen, das Gute zu begehren, weil Gott das Gute liebt. Sein Leben ist in uns. Wir lernen, das Böse zu hassen, weil Gott diese Fähigkeit in uns schafft. Niemand hat das aus sich heraus, egal wie wunderbar du erzogen worden bist. Wir haben das von Natur aus nicht. Aber wir müssen nicht mit den Begrenzungen unserer Natur leben und rechnen, sondern Gott schafft Neues in uns. Er pflanzt Dinge ein, er lässt Dinge hervorwachsen. Darum ist es die Frucht des Geistes. Das wächst hervor in uns, wenn wir uns hingeben, diesem wunderbaren Wort Gottes, und wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, dieses Wort in uns lebendig zu machen. Wir leben von den Worten Gottes. Wir leben von ihnen. Wir sind zerstört worden, verwundet worden, verkrüppelt worden, verdreht worden durch Worte von Menschen. Meistens Menschen, von denen wir abhängig waren. Eltern, Lehrer oder andere Menschen in unserer Umgebung. Und Worte der Verachtung, Worte der Ablehnung, Worte der Geringschätzung, die eben nicht nur Worte waren, sondern gepaart waren mit mächtigen Gefühlen. Verachtung, Ablehnung. Dich klein machen, dich zu nichts machen. Diese Kräfte sind in diesen Worten gewesen. Und diese Worte, denen wir hilflos ausgeliefert waren, haben uns verkrüppelt und kaputt gemacht. Aber da bleiben wir nicht stehen. So viele Christen laufen durch die Gegend. Du musst wissen, ich bin verletzt worden. Ich bin verletzt worden. Oh, ich bin so verletzt worden. Und sie tun so, als hätten wir keinen Heiler. Sie tun so, als wenn das höchste Maß der Erkenntnis ist, ich weiß jetzt, warum ich so komisch bin, wie ich bin, und das müsst ihr auch alle wissen, und dann müsst ihr alle mächtig Rücksicht darauf nehmen. Und weil ich so verletzt bin, und weil ich so krank bin, und weil ich so kaputt gemacht worden bin, und weil ich so viel Ungerechtigkeit erleben musste, deswegen kann niemand von mir die normalen Dinge verlangen, die in diesem Buch stehen, die für jeden Christen sonst gelten. Ich bin verletzt. Und das ist das große Out. Manche laufen mit so einem Schild rum. Ich bin verletzt, bitte nehmt Rücksicht. Ich bin verletzt. Von mir kannst du nicht verlangen, was die Bibel sonst von den Christen verlangt. Ich bin verletzt. Ich muss erst gesund werden. Und dann kann ich tun, das ist doch alles Quatsch. Wir werden gesund, indem wir lernen zu tun, was Gott uns aufträgt zu tun. Als sie hingingen, wurden sie geheilt, heißt es von den Aussätzigen. Innere Heilung ist notwendig, ist wichtig, ist für Gott ein wichtiges Thema. Aber ihr Lieben, wenn innere Heilung ein Thema wird, das sich aufbläht wie ein Heißluftballon und alles ausfüllt und es ist nur noch Heilung, 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 dann stimmt etwas nicht. Wir folgen Jesus nach, wir lernen in Nachfolge zu leben, wir tun, was die Bibel sagt und Heilung wird ein unvermeidbares Abfallprodukt sein. Amen. Heilung der Persönlichkeit ist nicht zu vermeiden, wenn wir einen Lebensstil des Gehorsams lernen. Aber ich sehe so viele Leute, die rennen seit Jahrzehnten hinter Heilung der Persönlichkeit her, aber du siehst nichts von Christus in ihnen. Das ist nicht normal. Das Zentrum ist nicht Heilung der Persönlichkeit, das Zentrum ist Lernen in den Wegen Gottes zu wandeln. Und wenn wir das ergriffen haben und dem nachgehen, wir werden anders werden, wir werden verändert werden, wir werden herauskommen aus unseren alten Prägungen und unseren alten Defiziten. Das Wort Gottes heilt. Worte, die mit zerstörerischer Macht in unser Leben gesprochen worden sind, haben uns verkrüppelt. Und jetzt kommt Gott und er sendet sein Wort und heilt uns. Er sandte sein Wort und heilte sie. Psalm 107. Das Heilung in dem Wort Gottes. Aber unser Zentrum ist Gott zu kennen, Gott zu dienen, fähig zu werden, mit ihm Gemeinschaft zu haben, fähig zu werden zum Gehorsam, fähig zu werden, in seinen Wegen zu wandeln. Das ist unser Ziel. Und da, wo das nicht der Fokus ist, wird die ganze Geschichte von innerer Heilung zu einem Fluch und zu einem Bumerang. Und Menschen kreisen jahrzehntelang um innere Heilung und kommen keinen Zentimeter vorwärts. So, innere Heilung hat seinen Platz. Aber studiere einmal die Briefe von Paulus und finde heraus, wo redet er über innere Heilung. Das sind ganz kleine Dinge am Rande. Ganz kleine Dinge am Rande. Das ist da, oh ja. Aber es hat nicht den Fokus. Es hat nicht den Stellenwert. Sondern der Stellenwert dort ist, ihm nachzugehen. Nachahmer Gottes zu werden. Weil Gott ein vergebender Gott ist und sein Leben in dir ist, du vergibst all denen, die dir wehgetan haben. Und das ist schon der wesentliche Schritt, einfach herauszukommen aus den Ketten, aus der alten Prägung. Und wir müssen nicht alles verstehen und manche Dinge einfach geschehen so ganz nebenbei, während wir vorwärts gehen in Gott. Aber sich selber auf die Couch zu legen, sich zu analysieren, ist die Methode der Welt. Ja, ich muss alles verstehen, bis in den letzten Feinheiten, wo ich verletzt worden bin und alles. Du musst Gott kennenlernen. Und was Gott dir offenbaren möchte an Schlüsselsituationen, wo du verletzt worden bist, wo du beispielhaft dann Schritte gehen sollst des Vergebens, das lass Gott tun. Wir haben keine christliche Psychoanalyse, wo wir uns auf die Couch legen und uns analysieren. Wir wissen von uns, jedenfalls sagt es die Bibel, sowieso nur das, was Gott uns offenbart. Also wenn wir uns auf die Couch legen könnten, wir schauen mal kräftig rein in uns und dann verstehen wir alles über uns. Das ist totaler Unsinn. Totaler Unsinn. In seinem Licht sehen wir das Licht. Indem wir wegschauen, sagt Hebräer, wegsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nicht indem wir Nabelschau betreiben und uns analysieren. Nirgendwo findest du ein Gebot, das dich anleitet und motiviert, dich zu analysieren. Nirgendwo. Ich habe es noch nicht gefunden. Wir sollen auf ihn sehen. Ja, wenn ich auf ihn sehe, dann wie weiß ich, was mit mir los ist? Wer sagt, dass du das wissen musst? Was du wissen musst, er wird es dir zeigen. Du liest es in seinem Angesicht. Das ist, wie das Leben fließt. Das ist, was Jesus sagt. Johannes 3, so wie die Schlange, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das heißt, wie fließt das Leben? Indem wir hinschauen auf ihn. Und er nimmt diese Parallele mit der Schlange in der Wüste. Das war die Situation, wo sie rebelliert haben und die feurigen Schlangen kamen und haben die Israeliten gebissen. Und dann war großes Wehklagen da und die Leute fingen an zu sterben wie die Fliegen. Und sie haben gesagt, Mose, du musst was machen. Wir haben eine Plage hier unter uns und die Leute sterben. Und das ist fürchterlich, dieses Gift, und wir können nichts tun. Du musst etwas machen, du hast doch guten Draht nach oben, so bitte finde eine Lösung. Und Mose ging zum Herrn und der Herr sagt, das ist die Antwort. Mach eine Schlange aus Bronze. Und dann halt die Schlange hoch. Eine Schlange aus Bronze von Weitem sieht aus wie eine tote Schlange. Bewegt sich nicht mehr. Und dann kommt die witzige Anordnung. Wer gebissen ist, also wer ein Todeskandidat ist, soll sich nicht um seine Wunden kümmern, soll nicht den Sanitäter rufen, soll nicht versuchen zu analysieren, was sind das für Schlangen, wie heißt das Gegengift, wie fliege ich mit dem nächsten Helikopter in die Notfallaufnahme, sondern wer gebissen worden ist, soll auf die bronzene Schlange sehen. Und wer das tut, was total verrückt ist, was ja keinen Sinn macht, stell dir mal vor, jemand ist gebissen, sagt, Mose, ich bin gebissen, jetzt läuft die Sanduhr. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich weiß genau, weiß ich, wie lange, Stunde oder wie viel. Und dann sterbe ich. Mose, du musst jetzt was tun. Mose sagt, ich habe schon was getan, hier ist die Schlange, schau die Schlange an. Mose, du verstehst nicht, ich bin gebissen worden, ich sterbe. Jetzt ist nicht die Zeit für religiöse Skulpturmeditation. Das ist ja schön, was du da gemacht hast, aber das hilft mir überhaupt nicht. Ich bin gebissen worden, ich werde sterben. Mose sagt, du verstehst nicht. Schau weg von deiner Wunde, schau weg von deinem Schlangenbiss, schau weg von deinem vermeintlichen Todesurteil, sieh auf die Schlange. Und Gott hat gesagt, wer das tut, wird leben. Und Jesus sagt, genau so wird der Sohn des Menschen erhöht. Und wer auf ihn sieht, wer sagt, alles, was ich brauche, ist da. Alles ist im Kreuz. Alle Heilung, alle Wiederherstellung, alle Freisetzung, alle Erneuerung, alle Neuausrichtung, alles Leben kommt aus seinem Tod. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf ihn. Ich kümmere mich nicht um mich selbst, ich kümmere mich um ihn. Und während ich mich um ihn kümmere, kümmert er sich um mich. Das ist Glaube. Glaube ist, sich nicht selber zu helfen, sondern zu vertrauen, dass der Helfer wirklich da ist. Wie rettet man einen Ertrinkenden? Man muss warten, bis er halbtot ist und sich nicht mehr wehrt und nicht mehr zappelt. Und dann kann man ihn greifen und rausziehen. Solange der sich selber retten will, wird er jeden Rettungsschwimmer umklammern und runterziehen und beide werden untergehen. Erst wenn er aufhört, sich selber retten zu wollen, weil er schon halbtot ist, dann kannst du ihn retten. Und das größte Problem der Menschen ist, sie wollen alles selber machen. Sogar sich selber retten, sich selber heilen, sich selber kurieren, sich selber wieder in Ordnung bringen, sich selber wieder heiligen. Das geht aus der Welt hinein bis in die Gemeinde. Und das Wort Gottes sagt, dass wir wegsehen, Hebräer 12, wir sehen weg auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So Glaube kommt, indem wir mittels des Wortes Gottes auf ihn sehen, uns mit ihm beschäftigen. Das ist eine krankhafte Sucht, sich mit sich selber zu beschäftigen. Besonders kannst du das sehen bei Menschen, die in Süchten waren. Alkohol, Drogen oder irgendwelche anderen Süchte. Sie kreisen nur noch um ihre Gefühle. Ich kann mich erinnern, als ich Kind Gottes geworden bin aus ziemlich viel Dunkelheit und Abhängigkeit und alles Mögliche. Ich war süchtig danach, festzustellen, wie ich mich fühle. Das Erste, was ich am Morgen tat, zu fühlen, wie ich mich fühle. Und das war für mich ein Schock, als Gott gesagt hat, mit diesem Unsinn hörst du jetzt auf. Ich muss doch wissen, wie ich mich fühle. Wie soll ich denn meinen Tag leben, wenn ich gar nicht weiß, wie ich mich fühle? Krankhafte Bindung an diese Selbstbeschäftigung. Und das Kreuz schneidet uns davon los. Von dieser krankhaften Selbstbeschäftigung. Gott sagt, hör auf damit, sich zu beschäftigen, wie du dich fühlst. Fang an, dich damit zu beschäftigen, was du tust. Das war für mich Offenbarung. Nicht mehr um Gefühle drehen, jetzt um Tun drehen. Was ich jetzt tue, wie ich auf ihn sehe, wie ich ihn lobe, wie ich ihn erhebe, wie ich mich fülle mit ihm. Das war für mich ein völlig neues Konzept. Ja, wie soll man denn da heile werden? Gott gibt uns Anweisungen. Und das macht er nicht, damit wir überhaupt irgendwas zu tun haben, sondern dahinter ist seine Weisheit. Wir tun, was er uns gebietet. Und während wir tun, was er uns gebietet, tut er, was er versprochen hat. Das ist ein guter Satz. Schreib dir den nochmal auf. Wie ging der nochmal? Wir tun, was er uns gebietet. Und während wir tun, was er uns gebietet, tut er, was er versprochen hat, für uns zu tun. Und darum siehst du die Anweisungen für die Gläubigen in den Briefen. Das kannst du an 2,5 Hände abzählen, was sie zu tun hatten. Das ist immer wieder das Gleiche. Das sind ganz einfache, sehr, sehr praktische, grundlegende Dinge. Aber die müssen getan werden. Es reicht nicht aus, dass die gewusst werden. Die müssen eingeübt werden. Daraus muss ein Lebensstil werden. Meine Güte, was mache ich mit meinem Konzept? Ich bin wieder ganz woanders. Gottes Wort setzt seine Kraft frei, wenn wir unser Vertrauen auf Gottes Wort setzen. Und nach dem Hören gibt es etwas zu tun. Jakobus sagt, betrügt euch nicht selbst. Es reicht nicht aus, dass wir Hörer sind des Wortes, sondern wir müssen Täter sein des Wortes. Wir sind Täter des Wortes. Das heißt, wir arbeiten mit dem Wort. Und es ist sehr sinnvoll, so mit dem Wort zu beginnen zu arbeiten, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was sind die versprochenen Eigenschaften des Wortes Gottes? Was tut das Wort Gottes? Wie ist das Wort Gottes? Wie wirkt das Wort Gottes? Eben haben wir schon gesagt, es ist Leben, es ist schöpferisch, es wirkt etwas in meinem Herzen, es ist Nahrung. Paulus redet von dem guten Arbeiter Christi, 1. Timotheus 4, Vers 6, der sich nährt durch die Worte des Glaubens. Sich ernähren durch die Worte des Glaubens. Das Wort Gottes ist Nahrung für unseren Geist. Dein Körper braucht physische Nahrung, dein Geist braucht geistliche Nahrung. Und geistliche Nahrung ist das Wort Gottes. Wir sollen lernen, uns zu ernähren. Es reicht nicht aus, dass wir hoffen, am Sonntag irgendwie eine gute, auferbauende Predigt zu hören. Sondern so wie wir auch nicht nur sonntags essen, sondern auch die Woche über, sollen wir uns ernähren. Wir ernähren uns durch das Wort. Und diese Praxis des Essens, des sich Ernährens durch das Wort muss gelernt werden. Es kommt nicht einfach so automatisch. Und es reicht nicht aus, dass wir den Neubekehrten sagen, ja, ihr liest die Bibel. Das reicht nicht aus. Ja. Dann kommen sie zurück und sagen, ja, ich habe versucht, ich bin da in 3. Mose gelandet, weißt du, die ganzen Waschungen und Kleidung und all die Dinge. Ich meine Güte, wie soll ich mich davon ernähren? Also ich habe es aufgegeben, das spricht überhaupt nicht zu mir. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich damit tun soll. Ich weiß nicht, warum das überhaupt in der Bibel ist. Ja, der Nächste kommt, ist im Geschlechtsregister gelandet, irgendwo in Chroniker. Ja. Das reicht nicht aus, dass wir sagen, hier ist die Bibel, geh nach Hause, ernähr dich vom Wort Gottes. Und dann hoffen wir, die wissen schon, was wir zu tun haben. Wir können zwar nicht genau erklären, aber vielleicht finden die es ja heraus. Das reicht einfach nicht aus. Einem Neubekehrten wurde gesagt, ja, du musst dich einfach aufs Wort stellen. Ja, der ging nach Hause, tat die Bibel auf den Fußboden, stellte sich drauf und dann hat er überlegt, also so wirksam ist das auch nicht. Ja. Wir haben so unsere frommen Floskeln. Ja, du musst einfach dem Herrn vertrauen. Ja, aber bitte, wie denn? Wie denn? Hier ist ein guter Punkt. Was du anderen nicht erklären kannst, hast du höchstwahrscheinlich selber nicht verstanden. Das ist ein guter Punkt. Was du einem Neubekehrten nicht erklären kannst, nur ein frommes Schlagwort dahin werfen, aber was du nicht wirklich erklären kannst, hast du wahrscheinlich auch nicht verstanden. Und gestern, denk mal an die Punkte gestern. Du musst imstande sein, jemandem zu erklären, was Taufe ist. und warum es notwendig ist, dass er getauft wird. Du musst imstande sein, jemandem zu erklären, wie man den Heiligen Geist empfängt. Wie oft passiert mir das, wir sind irgendwo in einer Gemeinde und dann kommt einer ganz stolz mit einem Neubekehrten an der Hand und sagt, hier ist der Neubekehrte und jetzt bete für den, dass der jetzt den Heiligen Geist empfängt. Ich sage, kann ich schon, aber mache ich nicht. Ja, wieso nicht? Ich sage, du bist dran, mach du es. Ja, ich habe es noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann wird es höchste Zeit. Wir glauben, dass irgendwann mal Erweckung kommt und dann wollen wir vollzeitliche Pastoren haben, die für Geistestaufe beten und vollzeitliche Pastoren, die Neubekehrten taufen? Oder was wollen wir da? Das sind nicht die Jobs für die geistlichen Leiter. Das ist, was jeder tut. Du taufst die Leute, du führst die Leute in die Fülle des Geistes. Du hilfst ihnen, Kontakt zu machen mit Gott. Du hilfst ihnen, wie sie mit dem Wort Gottes wirklich arbeiten. Das ist deine Aufgabe. So, wir müssen Menschen trainieren, wirklich Raum zu machen, wirklich zu sehen, wie arbeitet das Wort Gottes. Und wenn wir anschauen, was Gott über sein Wort sagt, entsteht Glaube an die Wirksamkeit seines Wortes. Wir führen uns vor Augen, was Gott über sein Wort sagt. Wir denken daran, wir erinnern uns daran, wir stellen Wahrheiten uns vor Augen. Und so kommt Glaube zustande. Und dann wissen wir, Wort Gottes ist die Nahrung. Wort Gottes ist schöpferisch, es wirkt in mir, es arbeitet in mir. Und wenn wir das glauben, dass das Wort in uns das tut, was Gott versprochen hat, was das Wort tun würde, sind wir motiviert, mit dem Wort umzugehen. Es reicht nicht aus, als guter Christ musst du deine Bibel lesen. Oder man hat so jeden Tag seine stille Zeit. Du musst den haarklein erklären, ja wie denn bitteschön? Ein Grund, warum viele Christen aufhören, ihre Zeit mit Gott zu haben, weil es einfach keine Ergebnisse hat. Sie haben das über Jahre versucht, es hat keine Ergebnisse. Und die Ergebnisse, die ihnen versprochen worden sind, sind einfach nicht eingetreten. Und dann lassen sie das sein. Und das Leben hat noch weniger Raum, ihnen zu dienen und sie zu beleben. Wir lernen, Wahrheit nicht nur kurzfristig vor Augen zu stellen, sondern vor uns hinzustellen und uns damit zu beschäftigen und anzuschauen. Es beginnt mit Anschauen. Wir stellen bestimmte Wahrheiten. Und lieber, du arbeitest erstmal mit ein paar Wahrheiten, aber sehr intensiv, als dass du einfach so drüber fliegst und so durch die Bibel gehst und nichts geht tief, nichts berührt dich wirklich, nichts trifft dich wirklich, nichts baut dich wirklich auf. Nirgendwo öffnet sich diese harte Schale um das Wort und dieser süße Kern kommt da heraus. Wer nicht Zeit verbringt über dem geschriebenen Wort in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wird das Leben, das Gott uns anbietet, nicht empfangen können. Aber wir lesen mal einen guten Psalm 19. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das heißt, belebt, erfrischt, baut auf, ermutigt. Das ist Erquickung. Das Wort Gottes, das Gesetz des Herrn, erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht die Einfältigen weise. Vielleicht bist du nur, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, bei uns ist die unterste Schulform Hauptschule. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Wie nennt ihr das? Es gibt bei uns Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium. Und dann kannst du zur Unität gehen, wenn du willst. Wie heißt die Hauptschule bei euch? Primarschule. Vielleicht bist du glorreicher Primarschulabbrecher. Aber Gottes Wort macht dich weiser als deine Lehrer. Gott befähigt uns, Dinge zu verstehen und Lösungen zu haben für Sachen, wo die Gelehrten sich den Kopf zerbrechen. Das Wort Gottes macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Gott möchte, dass wir sein Herz hinter seinen Geboten sehen. und dass wir begreifen, alle Gebote sind aus lauter Liebe uns gegeben, um uns zu segnen, um uns zu schützen, um uns zu helfen, um uns erfolgreich zu machen. Darum sind die Gebote uns gegeben. Solange wir immer noch mit dem alten Herz des Misstrauens Gott begegnen, können wir über Gebote nicht froh sein. Und wir reagieren wie die Welt, die sagt, je weniger ich von Gebote höre, umso freier fühle ich mich und umso glücklicher bin ich und umso unbeschwerter kann ich das Leben genießen. Aber Gebote sind gegeben aus lauter Güte. Gott weiß mehr über, wie gefährlich ich ohne ihn bin, als ich selbst. Und Gott gibt seine Gebote als Schutz. Im normalen Leben, sagen wir mal im Straßenverkehr, jeder begreift das. Da gibt es kaum Idioten, die sagen, ja wieso nur die rechte Fahrbahn, die linke ist für den Gegenverkehr. Ich will meine ganze Freiheit haben, ich fühle mich eingeschränkt, ich fühle mich beraubt, der Verkehrsminister hat was gegen mich. Ich ignoriere das jetzt alles, ich will das Leben, ich will alles und zwar jetzt. Ja, aber nur ganz kurz. Jeder versteht das. Hey, das ist eine Ordnung, die ist nicht dazu da, dich zu berauben, die ist dazu da, dich zu schützen vor deiner eigenen Dummheit oder vor der Dummheit der anderen. Das sind Leitplanken, die helfen, die bewahren, die berauben nicht, die helfen. Und wenn wir nicht Gottes Güte sehen, dann sehen wir nur Gebote und Verbote und fühlen uns total eingeengt und denken, meine Güte, da draußen, die können machen, was sie wollen. Und ich, armes Würstchen, ich bin jetzt Christ und das darf ich nicht und das soll ich und darauf muss ich achten. Wer so denkt, und viele denken so, deswegen sind sie so gefrustet in ihrem Christenleben, hat die Wahrheit noch gar nicht gesehen. Die Wahrheit ist, die armen Würstchen da draußen müssen alle tun, wozu sie Lust haben. Und machen sich und andere kaputt. Aber ich bin befreit, Lust zu haben an dem Richtigen. Ich bin befreit, das zu tun, was mir hilft und was anderen hilft. Ich bin nicht mehr unter dem Zwang, mich selber zu zerstören und andere zu zerstören, nur weil sich das Ganze gut anfühlt. Was nützt das gut anfühlen, wenn ich am Ende kaputt bin? Ich bin befreit, das zu tun, was wirklich heilsam ist, was wirklich heilbringend ist, was wirklich hilfreich ist. Dazu bin ich befreit. Ich bin befreit zum Gehorsam. Wie wenig hörst du Menschen in der Gemeinde beten? Halleluja, ich danke dir, dass ich befreit bin zum Gehorsam. Gehorsam ist immer noch negativ befrachtet. Es ist immer noch, meine Güte, schon wieder Gehorsam. Hier höre ich nur Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Und Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Aber wir benehmen uns so, die Wahrheit bedrückt uns, die Wahrheit beraubt uns, sie enthält uns den wirklichen Spaß vor. Weil wir nicht die Güte Gottes sehen, weil wir mit einem Herz des Misstrauens und der Anklage und des Opferbewusstseins uns den Geboten öffnen und nicht Gottes Herz dahinter sehen. Das Herz des Menschen ist voller Misstrauen und Anklage gegen Gott. Und das Erste, was passieren muss, dein Herz muss durch das Wort Gottes von diesem Misstrauen und dieser Anklage Gott gegenüber befreit werden. Dass wir wissen, er meint es wirklich gut mit mir. Auch wenn dieser Schritt, den er jetzt von mir möchte, sich nicht gut anfühlt. Das bedeutet überhaupt nichts. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist für mich, sondern es heißt nur, dass hier noch ganz schön Widerstand aus dem Fleisch mir entgegenkommt. Aber Gott gibt gute Schritte, die zum Heil führen. Ich warte mal noch ein bisschen, ob vielleicht ein Amen kommt irgendwie. Wenigstens eins. Ja, hier war ein halbes, ja. Kommt noch eins. Mensch, ihr lieben Leute. Ihr dürft auch mal euch innerlich dazustellen, ihr dürft auch mal wach werden, ihr dürft auch mal sagen, jawohl, so ist es. Ja, Amen. Gott setzt uns frei von diesen Lügen immer zu tun, was sich gut anfühlt. Das ist doch alles ein Betrug. Viele Dinge im Leben, die sich gut anfühlen, sind höchst gefährlich. Mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen, fühlt sich gut an und es wird dich kaputt machen, es wird dich zerstören und es wird dir den Respekt rauben von deinen Kindern. Und du wirst alles verlieren. Ich kenne Pastorenkollegen, die für ein bisschen Spaß mit einer fremden Frau im Bett alles riskiert haben. Die ihren geistlichen Dienst verloren haben, die die Gemeinde verloren haben, die die Familie verloren haben, die die Achtung ihrer eigenen Kinder verloren haben. Nur, weil sie meinen, sie haben ein Recht auf ein bisschen Spaß und wollen sich nicht leiten lassen von Gottes Leitplanken und haben Gottes Wort nicht höher gestellt als ihre Gefühle. Es gibt eine Menge Dinge, die fühlen sich gut an, und sie machen dich verrückt oder fett, krank, debil. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist gut für uns. Und Gottes Licht der Wahrheit scheint und es zieht diesen Mantel der Täuschung, der über so viele Angebote ist, weg. Und du siehst es, bevor du dieses Angebot ergriffen hast, dass das nichts ist für dich. Du siehst die Dinge, wie sie wirklich sind, weil Gottes Wort Licht ist und die Täuschung offenbar macht. Und du siehst, ja, das glitzert, das sieht toll aus, aber ich weiß, da sind so viele drauf reingefallen. Ich weiß, was die Bibel sagt, was die Konsequenzen sein werden, wenn ich auf dieses Glitzerding reinfalle. Und ich habe zu viele gesehen, die reingefallen sind. Und Gott bewahrt mich. Und ich schaue auf und ich gehe nicht nach dem Glitzern, sondern ich gehe nach Gottes Wort. Und ich erlaube, dass der Heilige Geist in mir ein Warner ist. Und dass die Lampe angeht. Und er sagt, Achtung, vorsichtig. Hier musst du jetzt Acht geben, wie du dich entscheidest. Wir wollen im Licht Gottes Leben. Und dann sehen wir die Dinge, wie sie wirklich sind. Die Bibel sagt von den Ungläubigen, die stolpern über Sachen und die wissen überhaupt nicht, worüber. Die wissen nur, dass sie gestolpert sind. Das fühlen sie dann am Kopf. Aber worüber sie gestolpert sind, wissen sie überhaupt nicht. Das heißt, das nächste Mal werden sie über dieselbe Sache wieder stolpern. Sie laufen blind und orientierungslos durchs Leben. Aber wir dürfen im Licht leben. Wir sind Kinder Gottes, wir dürfen die Dinge von Gott her anschauen und Gott weiß mehr als wir. Und Gott weiß, wie die Dinge wirklich sind. Und Gott kennt die Fallen, die der Teufel aufgebaut hat. Gott kennt die alle. Wir haben einen ganz begrenzten Blick und manche Straße, die für uns ganz nett aussieht, ist nur eine Falle nach der anderen. Und Gott kennt sie alle. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Dieses Leben ist gefährlich. Schon mitgekriegt? Dieses Leben ist gefährlich. Du hast selber schon Schläge abbekommen, du hast selber schon Dinge, Katastrophen einstecken müssen und du kennst andere, die völlig gescheitert sind. Auch im Glaubensleben gescheitert sind. Wie viele Menschen kenne ich, gerade in den letzten Jahren, wo diese Verführung immer mehr zunimmt, wo diese Lustlosigkeit immer mehr zunimmt und wo die Angebote immer verlockender zu sein scheinen und immer leichter erreichbar sind. Wie viele Menschen kenne ich, die ihr Feuer verloren haben, die ihren Eifer verloren haben, die ihre Gradlinigkeit verloren haben? Gläubige, die ihre Salbung verloren haben, die ihre Hingabe und ihren Eifer für Gott verloren haben. Dieses Leben ist gefährlich. Wir können uns das nicht erlauben, wie ein, achso, Ostfriese sagt euch nichts, ne? Wir haben in Deutschland Ostfriesen, das ist eine besondere Mischung von Menschen und man macht über die viele Witze. Das sind ein bisschen einfache Leute, ich weiß nicht, welche das bei euch sind, die Züricher oder die Berner? Oh ja, okay. Ich liebe Ostfriesen, ehrlich. Klunche, dann knackt es so schön, also herrlich, wunderbar. Und ich mag das, wenn die sprechen, ich mag diese Art von Sprache sehr. Aber ich will einfach sagen, man macht Witze. Ich sage nicht, dass sie berechtigt sind, oh, auf keinen Fall. Ich werde es mir mit der nicht verderben. Und man sagt, wie gehen die Ostfriesen durchs Minenfeld? So gehen die durchs Minenfeld. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber viele Menschen gehen so durchs Minenfeld des Lebens. Sie klappern alles ab und sagen, irgendwo muss das Ding doch verborgen sein. Fallen des Todes. Der Teufel ist hinter uns her. Die Bibel sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Er hat's auf dich abgesehen. Er hat's auf mich abgesehen. Und an der Hand Gottes, der alles kennt und der jede Falle des Todes, jede Tretmine kennt, kann ich ganz entspannt durchs Minenfeld gehen und muss mir überhaupt keine Sorgen machen, wo da die nächste Mine ist. Ich gehe an seiner Hand. Er führt mich da durch. Und Gottes Wort leitet uns. Gottes Wort führt uns. Dein Wort ist eine Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes leitet uns. Nicht nur, indem es uns informiert, sagen wir mal, nach der Art wie Ehebruch wird dich kaputt machen. Das ist Information. Nein, es gibt noch eine tiefere Ebene, dass du so Lust an Gott hast, dass du lernst, Sünde zu hassen. Und weil du sie hast, meidest du sie. Nicht, weil du die Information hast. Information reicht nicht aus. An allen unseren Schulen wird den jungen Leuten gesagt, wie gefährlich Drogen sind. In unseren Schulen, wahrscheinlich bei euch genauso, wir haben das, was sie Sexualaufklärung nennen. Und interessanterweise, noch nie war die Schwangerschaft bei minderjährigen Mädchen so hoch wie in dieser Zeit. Viel höher als zu den Zeiten, als es keine Sexualaufklärung gab. So, Information, Aufklärung reicht überhaupt nicht aus. Was passieren muss, in uns muss ein neuer Geschmack entstehen, eine neue Lust entstehen, eine Abscheu auf die Dinge, die uns kaputt machen. Und ein Durchschauen, das fühlt sich gut an, aber das ist nichts für mich. Ich meide das, ich will das nicht haben. Das ist Erlösung. Und dann sind wir frei zu tun, was wir wollen, weil wir das Richtige wollen. Wir können machen, was wir wollen. Wir sind frei, weil Gott uns erneuert hat, weil Gott uns in Übereinstimmung mit ihm bringt, weil sein Wort ein tiefes Werk in uns getan hat. Und das geht nicht, während wir uns für alles mögliche Zeit nehmen, aber nicht dem Wort Gottes Raum geben in uns. Das ist das allererste, was wir einem Menschen, der wachsen will in Christus, der ein Jünger werden will, beibringen. Lerne Zeit zu verbringen mit dem Wort Gottes auf eine solche Art und Weise, dass Ergebnisse zustande kommen. Nicht nur lernen, nicht nur lesen, zur Kenntnis nehmen, sondern die Realität suchen, die der Heilige Geist in unserem Herzen entfalten will. Das Wort Gottes muss seine Wirkung entfalten im Herzen. Das nur zu hören und zu wissen reicht nicht aus. Das ist ein erster kleiner Schritt und danach muss der wichtige folgen, nämlich, dass jetzt unser Herz sich verbindet mit dem Wort Gottes. Und dazu musst du diese glorreiche Tatsache kennen und glauben, das Wort Gottes hat die Macht, mein Herz zu verändern. Das Wort Gottes ist mächtig genug, in mir Dinge neu zu machen. Es ist eine Waffe, es reißt aus, es zerstört. Das Wort Gottes ist extrem zerstörerisch, Halleluja. Gott sendet Jeremia und sagt, ich sende dich und du wirst zerstören, abbrechen, niedermachen. Ich weiß gar nicht mehr genau die Worte, aber 4-mal sagt er Worte, die sind wirklich brutal. 4-mal sagt er, ich sende dich und du wirst ausreißen, niedermachen, zerstören, abbrechen und dann bauen und pflanzen. Bevor da in uns etwas gebaut wird, muss etwas ausgerissen werden. Dinge müssen ausgerissen werden, Dinge müssen zugrunde gerichtet werden, Dinge müssen zu Ende kommen durch die Kraft des Wortes Gottes. Halleluja. Gott schafft in uns ein gewaltiges Werk. Komm, wir gehen mal zu einer Schriftstelle, die kommt die ganze Zeit schon mir und ich will jetzt drankommen. 1. Johannes. Und da sehen wir in Kapitel 3, Ich lese mal ab Vers 19. Die Wirkung des Wortes Gottes auf das menschliche Herzen. Und so viele wissen das nicht und wenden das nicht an. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden unser Herz, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Hier ist die Antwort auf Verdammnis, auf Bedrückung, auf Anklage, sich klein und unwürdig fühlen vor Gott. Und was sagt hier die Bibel, was zu passieren hat, wenn unser Herz uns verurteilt? Ja, dann warten wir halt, bis das vorbeigeht. Hoffentlich schnell. Ich warte schon so lange. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn du unter Verdammnis bist, dann musst du etwas tun. Du musst etwas tun. Du musst dich wehren gegen Verdammnis. Und wenn du dich nicht wehrst gegen Verdammnis, dann bleibst du unter Verdammnis. Na klar, wenn Verdammnis da ist, weil wir gesündigt haben, das allererste ist, wir müssen zur Wahrheit stehen und müssen anerkennen, wir sind gefallen, wir haben gesündigt, das war verkehrt, wir hatten kein Recht dazu und Herr, vergib uns, ohne irgendwelche Schnörkel, ohne Erklärung. Herr, du weißt ja, ich war nur so zornig, weil meine Frau bringt mich immer auf die Palme. Also wenn die endlich mal auf die Reihe kommen würde, wenn die endlich mal so wäre, wie sie sein sollte, würde ich gar nicht zornig werden. Das ist keine Buße, das ist eine Schuldverlagerung. Das ist eine Flucht vor der eigenen Verantwortung. Und manche Christen praktizieren das. Ich wollte dich um Vergebung bitten, ich habe das und das gemacht, weil du immer so und so bist. Und du hast mich provoziert. Wer so redet, ist gehirngewaschen von der Psychologie dieser Welt. Und er übernimmt nicht Verantwortung für seine eigenen Gefühle. Und wer nicht Verantwortung übernimmt, ist auf der Flucht. Und wer glaubt, flieht nicht. Wer glaubt, flieht nicht, sondern er stellt sich den Realitäten und sagt, ich bin für meine Gefühle und für meine Haltungen verantwortlich. Und ich habe es getan und ich hatte kein Recht dazu. Und es geht nicht darum, was der andere getan hat und ob ich denke, der hat mich provoziert und so weiter. So, das Erste natürlich, wenn Verdammnis da ist, wir müssen die Sache in Ordnung bringen vor Gott. Aber hier ist der Punkt. Viele bekennen ihre Schuld und die Schuldgefühle bleiben einfach. Und dann sagen sie, aha, ich habe nicht tief genug Buße getan. Ist ja logisch, waren auch keine Tränen dabei. Und dann drücken sie ein Tränchen hervor. Sagen, wow, echte Buße. Aber die Verdammnis ist immer noch da. Und so versuchen sie durch wiederholte Umkehr und Sündenbekenntnis Entlastung zu bekommen. Je mehr sie das tun, umso mehr kultivieren sie diese Verdammnis. Weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt und, was macht er dann? Reinigt. Er vergibt und reinigt. Aber du musst glauben, dass er vergeben hat und du musst glauben, dass er dich gereinigt hat. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du zum 100. Mal diese Sache bekennen und denken, durch vieles Bekennen wirst du Gott dazu bringen, endlich dir zu vergeben. Jemand hat mir erzählt, ich musste die ganze Nacht beten, bis Gott mir diese Sünde vergeben hat. Oh, das klingt aber ergriffen. Das klingt aber tief. Das klingt aber... Mensch, was für ein Mensch. Für eine Sündenvergebung betet er die ganze Nacht. Ich sage, schade, hättest du doch Gott geglaubt, hättest du schön geschlafen. Buße ist nicht, Gott zu beeindrucken und wenn wir es tief genug machen, dann vielleicht, ich sage, gnädig und vergib uns. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns und er reinigt uns. Aber alles, was Gott uns tut, tut er auf der Basis von Glauben. Alles, was er tut, tut er auf der Basis von Glauben. Und wir müssen glauben, dass Gott uns vergeben hat. Ja, aber ich fühle ja noch die Schuldgefühle. Das ist ein anderes Thema. Erst musst du glauben, dass Gott vergeben hat. Und dann wirst du dich kümmern um die Schuldgefühle. Und du wirst dich kümmern. Nicht der Pastor, nicht der Seelsorger, nicht die Gemeinde, nicht Gott. Du wirst dich kümmern um diese Schuldgefühle. Das ist, was die Bibel sagt. Wir werden vor ihm, hier ist das Leben in der Gegenwart Gottes, das Angesicht Gottes scheint über uns, wir sind in seinem Licht, wir haben diese Einheit mit ihm, wir sind verbunden mit ihm, wir wissen, dass wir angenehm sind, wir wissen, dass Gott gnädig ist. Das sind alles Realitäten, die in unserem Herzen Wurzel gefasst haben. Wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Du musst dein Herz zur Ruhe bringen. Ich bringe mein Herz zur Ruhe, du bringst dein Herz zur Ruhe. Und wie bringst du dein Herz zur Ruhe? Durch Wahrheit. Das Herz kommt in Unruhe durch Lüge, durch Täuschung. Und das Herz kommt zur Ruhe durch Wahrheit. Du bringst dein kleines Herz zur Ruhe durch Wahrheit. Wahrheit macht frei und Lüge bindet und drückt und raubt und zieht runter. Und Wahrheit macht frei. Und diese Wahrheit wird ihr Werk tun, wenn du sie glaubst und erklärst. Du musst deinen Mund aufmachen. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort. Jetzt nimmst du es mal ganz spezifisch und sagst, diese Schuldgefühle sind eine einzige Lüge. Ich habe das Gott bekannt, Gott hat mir vergeben, Gott hat mich gereinigt und das, was jetzt noch übrig ist, ist eine Lüge und dem gebe ich den gehörigen Tritt, den es verdient. Und ich fülle mich mit Wahrheit. Ich danke Gott. Ich entscheide mich, ihn anzubeten mit Freude. Und die Verdammnis sagt, na ja, das ist ja jetzt der Gipfel der Frechheit. Gerade noch gesündigt und jetzt will er sich freuen im Herrn. Ach, ist das aber billige Gnade. Nein, es ist nicht billige Gnade, weil du hast deine Sünde Sünde genannt. Du hast dich vor Gott gedemütigt und wenn es nötig war, auch vor den Menschen, mit dem du dich so daneben benommen hast. Und Gott hat dir vergeben und du hast Gnade genommen. Und das ist keine billige Gnade, sondern das ist die Gnade, die Christi am Kreuz für uns erworben hat und die ergreifst du. Aber der fromme Mensch, der die Erlösung nicht kennt, er möchte gerne ein bisschen bezahlen für Vergebung. Und wie bezahlt er? Indem er sich mal ein bisschen Verdammnis gönnt. Wenn wir Verdammnis zulassen, dann bezahlen wir für die Sünde. Das kann doch nicht sein, eben habe ich gesündigt und jetzt schon wieder Halleluja und alles schön. Genau so ist es. Und der fromme Mensch regt sich auf und sagt, das ist zu einfach. Wir müssen es schon ein bisschen kompliziert machen. Es kann doch nicht einfach sein. Wo gibt es denn sowas? Bei Gott. Halleluja. Er vergibt und reinigt und fertig und der Rest ist der Feind und den lehrst du das fürchten. Halleluja. Durch das Wort, das du ergreifst und was aus deinem Munde herauskommt. So, wenn du unter Verdammnis bist, wenn du unter diesem immer nicht würdig sein und nicht genug sein und es nicht geschafft haben und wieder nicht irgendwie es zu verdienen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wenn du darunter leidest, du bist nicht Opfer, du bist Täter. Hallo. Du bist Täter, du erzeugst das alles selber. Gott sagt, ich habe dir die Waffen gegeben, scheuch diese Wolke weg über dir. Oh, ich will so unter Verdammnis. Kannst du nicht mehr beten für mich? Nein, können wir nicht. Wir können dir sagen, was die Bibel sagt und du stehst auf und du tust, was die Bibel sagt. Halleluja. Da haben wir schon mal einen Riesenberg überflüssige Seelsorge entsorgt. So viel Seelsorge ist nur, kannst du mal wieder lieb sein zu mir? Kannst du mir mal wieder sagen, was für ein netter Mensch ich bin und dass ich doch irgendwie noch ein bisschen wertvoll bin? Es ist ein Missbrauch. Und wir saugen Menschen aus und wir wollen vom Menschen haben, was Gott uns so gerne geben möchte. Wir haben den Tröster in uns, aber wir suchen Trost, indem wir durch die halbe Gemeinde telefonieren. Halleluja. Gute Botschaft für Seelsorger, aber auch gute Botschaft für jeden anderen. Halleluja. Denn sogar wenn der Seelsorger nicht erreichbar ist, Wahrheit ist immer erreichbar. Und unser Mund kann geöffnet werden und wir erklären Wahrheit und wir setzen uns zur Wehr. Wir nehmen das Wort Gottes. Paulus sagt, es ist eine mächtige Waffe. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zu zerstören. Wir müssen ein paar Dinge zerstören, wenn wir frei und glücklich leben wollen. Ein paar Dinge müssen zerstört werden. Da warten wir nicht, bis Gott irgendwann sich erbarmt und doch irgendwer ein Signal sendet, der uns lieb hat. Er hat ein mächtiges Signal gesandt und hat Christus für unsere Schuld sterben lassen. Und das müssen wir nehmen und das müssen wir glauben. Und dann tun, was Gottes Wort sagt. Es ist eine Waffe. Und diese Waffe ist scharf und ist mächtig. Und sie ist wirksam. Und wir müssen Glauben entwickeln an die Wirksamkeit dieser Waffe. Durch das Wort Gottes, das ich in meinem Munde führe, kann ich Gefühle wie Verdammnis, Bedrückung, Minderwertigkeit, nicht würdig sein, eingeschüchtert sein. Ich kann diese Gefühle rausjagen aus meinem Leben. Und wenn ich es nicht tue, okay, dann hoffentlich kommt jemand und sagt, wann hörst du auf, faul zu sein? Amen. Der einzige Grund, warum wir es nicht tun, weil wir es so lieben, so passiv bedienen zu werden. Aber wenn wir ein Leben in der Freiheit führen wollen, wenn wir ein Leben im Geist führen wollen, wenn wir ein Leben in der Nachfolge führen wollen, dann müssen wir einmal Schluss machen mit Passivität und immer darauf warten, dass irgendein Segen endlich kommt und uns belebt und erfrischt. Wir müssen einmal lernen, uns selber zu beleben und selber zu erfrischen. Als David im Bedrängnis war, kannst du nachlesen, 1. Samuel, ich glaube, Kapitel 23 oder so. Er war in großer Bedrängnis. Bin ich jetzt auch, jetzt wird mir die Zeit gezeigt. In großer Bedrängnis, weil er nämlich hörte, dass Saul entschlossen ist, jetzt ihn wirklich zu töten. Und dann heißt es, komm, wir lesen das mal. Das ist so gut, das ist sowas von gut. 1. Samuel. Vers 15, 1. Samuel, Kapitel 23, Vers 15. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. 1. Samuel 23, 15. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Jonathan stärkte die Hand Davids in Gott. Wie hat er das getan? Nun, das wird genau erklärt hier, Vers 17. Und er sagte zu ihm, er stärkte die Hand Davids, indem er sprach. Was sprach er denn? Er sprach über die Pläne und Absichten Gottes. Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat es erkannt, dass es so ist. Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Wie hat er David gestärkt? Indem er von den Plänen und Absichten Gottes gesprochen hat zu David. Mit Zuversicht. Er hat das nicht verlesen wie einen Börsenbericht. Sondern da war Emotion drin, da war Zuwendung drin, da war Freundschaft, da war Liebe. Hey David, alter Junge, das ist doch die Wahrheit, das weißt du doch. Und ich weiß, dass es so ist. Es wird so ausgehen, wie ich dir das jetzt sage. Vergiss den ganzen anderen Quatsch. Es wird sich so herausstellen, wie ich dir das jetzt sage. Hör mir zu, glaub mir, es wird funktionieren. Gott ist mit dir und es wird dir nichts passieren. Mit Zuversicht, mit Freude, mit Hoffnung, mit einer Perspektive, dass Gott treu ist, sprach er zu David über die Pläne Gottes. Und Davids Herz war offen und das waren Worte in Freundschaft und diese Worte gingen hinein und sie bauten ihn auf. So wurde David gestärkt im Herrn. Halleluja. Jetzt gehen wir zu 1. Samuel 30. Vers 6. David war, in Klammern, wieder mal, in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das war eine Krise. Ohne Frage. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, wofür David überhaupt nichts konnte. Aber sie suchten jemanden, der schuldig ist und sie suchten jemanden, den man verantwortlich machen kann. So ist das bis heute. Aber, Vers 6b, aber David stärkte sich, in Klammern, selbst im Herrn. Er stärkte sich selber. Hier war kein Jonathan mehr, der war schon längst out of the picture. Der spielte nicht mehr mit. Und David stärkte sich selber in dem Herrn. Halleluja. Was für ein gewaltiges Wort. Hier steht nicht, wie hat er das getan? Weil wie er das getan hat, steht schon in Kapitel 23. Die Bibel erklärt die Bibel. Vergiss die ganzen Kommentare. Lerne die Einflüsterungen, die Hinweise, die Parallelstellen, die der Heilige Geist dir gibt, zu beachten. Die Bibel erklärt die Bibel. So ist es gemacht. Und der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Ja, David stärkte sich in dem Herrn. Ja, wie denn? Indem er für sich getan hat, was damals Jonathan für ihn getan hat. Also hier war David und dann sagt er so, jetzt spiele ich mal Jonathan. Okay, ich bin jetzt Jonathan. David, hör gut zu. Das sieht alles sehr ängstlich oder sehr bedrohlich aus, gebe ich zu. Aber jetzt hör die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott ist immer noch mit dir. Es wird nichts passieren von dem, was du befürchtest. Es wird überhaupt nichts passieren von dem, was deine Fantasie dir vormacht. David, die Sache sieht herrlich aus, weil Gott immer noch mit dir ist. Die Sache wird total gut ausgehen. Hörst du mich? Naja, ich weiß nicht so genau, ob das diesmal auch so funktioniert. Aber David, ich weiß es ganz genau. Es wird so funktionieren, weil Gott ist treu. Nicht, weil ich irgendwer bin, sondern ich rede hier das Wort Gottes. Und es geht nicht darum, ob ich hier was weiß oder nicht oder dir was raten kann. Es geht darum, dass Gott treu ist. Und Gott wacht über deinem Leben. Und ich sage dir, David, heb deine Augen auf. Gott ist mit dir. Dir wird nichts passieren. Sie werden dich nicht steinigen. Es wird alles wunderbar ausgehen. Ja, wenn du das so sagst, dann nehme ich es. Halleluja. Er nahm es und weil er es nahm, kam Kraft. Nimm die Verheißungen, nimm die Wahrheit über die Treue Gottes. Du bist nicht das verlorene Würstchen auf der Abschlussliste des Teufels, sondern du bist Kind Gottes. Gott ist mit dir, Gott ist dein Schutz. Und egal wie es jetzt aussieht mit deiner Arbeit, mit deiner Familie oder deinen Umständen oder deinen Schulden oder sonst irgendwas, es wird alles gut werden, weil Gott ist mit dir. Halte aus noch ein paar Jahrzehnte und wir laufen auf Gold. Wir sind im Himmel, kein Schmerz, kein Tränen, kein Leid, keine Bedrückung, ein paar Jahrzehnte. Und Gott gibt dir Kraft, wenn die Lösung nicht kommen würde. Wenigstens halt fest an ihm und in ein paar Jahrzehnten ist alles vorbei und wir sind in der Herrlichkeit. Halte durch. Halleluja. Halleluja. Das Wort Gottes aus deinem Mund hat Kraft, dich aufzubauen. Aber du darfst es nicht lesen wie ein Börsenbericht oder wie ein Wetterbericht, sondern du musst da ein bisschen Zuversicht reinpacken. Du musst sagen, das ist die Wahrheit, das will ich glauben. Ich entscheide mich, das zu nehmen. Ich entscheide mich, das zu glauben. Halleluja. Bau dich auf, erkläre Wahrheit, erkläre den Plan Gottes über deinem Leben. So löst du diese Wolken der Bedrückung und der Minderwertigkeit und sich schwach fühlen und sich Opfer fühlen. So löst du das auf über dir. Und du musst über deinem Kopf und über deinem Haus diese Wolke auflösen. Du musst es tun und jeder Einzelne tut es. Und dann ist vorbei mit, ach weißt du, wir sind aus dem Emmental, wir sind alle so ein bisschen... Nein, wir sind alle ein bisschen himmlisch, wir sind alle ein bisschen Sieger, wir sind alle ein bisschen Überwinder, wir sind alle ein bisschen stark, weil der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Da ist ein besiegter Teufel, da sind Lügengedanken, Lügengefühle, aber wir leben in der Wahrheit und die Wahrheit macht frei und deswegen überwinden wir. Alle unsere Bedränger werden wir durch dich niederstoßen. Alle, die gegen uns aufstehen, werden wir durch deinen Namen niedertreten. Wir werden das tun. Weil wir Kinder Gottes sind, weil er der Sieger ist, der überwunden hat. Und jetzt lebt er in uns und dieses selbe Leben, das ihn zum Überwinder gemacht hat, ist in uns jetzt. Und deswegen ist fertig mit Minderwertigkeit, fertig mit Bedrückung, fertig mit Klein-Klein. Wir herrschen jetzt einmal, wir stehen jetzt einmal auf, wir wissen, wer wir sind, wir haben ein neues Leben aus Gott in uns. Oh, das ist alles so schwer. Nein, es ist nicht schwer. Es ist nur schwer, wenn wir davor stehen und uns vorstellen, wir sollen das jetzt tun. Aber hör auf, dir was vorzustellen. Tu es. Tu es einfach. Ja, es fühlt sich so schwer an. Und? Tu es trotzdem. Tu es trotzdem. Nimm das Wort. Nimm das Wort. Erkläre die Wahrheit. Nimm es als eine Waffe. Es ist nicht dazu da, dem Feind einen Scheitel zu ziehen. Es ist dazu da, zu stechen, zu hauen, zu schlagen, ihn niederzumachen. Sie werden gefangen halten, die, von denen sie gefangen waren, und sie werden herrschen über ihre Bedränger. Ich war lange Zeit als Nicht-Christ und auch noch die erste Zeit als Christ sehr anfällig für Depressionen und alle möglichen anderen Dinge. So, ich kenne den Unterschied zwischen beherrscht sein und herrschen. Manche von euch kennen nur eine Seite. Ich kenne beide Seiten und ich kann dir sagen, zu herrschen ist weitaus besser, als beherrscht zu werden. Glaub mir einfach. Glaub mir einfach. Glaub's einfach. Wenn wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen wir in diesem Leben. Nicht im Himmel, hier im Leben herrschen wir. Wenn wir empfangen, was Gott für uns hat. Weil du herrschst durch das, was vom Himmel kommt, was von Gott ist. Nicht, weil du so von Geburt aus schon immer so eine Kämpfernatur warst und so ein Überwinder warst. Das spielt keine Rolle, was du von Natur aus warst und was diese Welt und deine Schule und dein Elternhaus aus dir gemacht hat. Das spielt alles keine Rolle. Zieh aus, vergiss dein Vaterhaus und bekomme durch Gottes Wort eine neue Identität. Ein neues Bild, ein neues Verständnis, wer du wirklich bist. Gott sagt, du kannst, und dann sagt nicht mehr, ja, ich weiß nicht, ob ich kann. Gott sagt, du kannst, und weil du kannst, sollst du. Och, ich armes Würstchen, ich soll jetzt auch noch siegen, wo ich doch in diesem Zustand bin. Hebräer 11, letzte Schriftstelle vor der Pause, oder wann ist die Pause? Ist schon vorbei. Nein, 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 ist nicht vorbei. Hebräer 11. Hebräer 11. Hier sind die Glaubenshelden beschrieben. Und hier heißt es in Vers 34 am Ende, die aus der Schwachheit Kraft gewannen. Oh, ich bin so schwach, ich weiß nicht, ich kann nicht. Die aus der Schwachheit Kraft gewannen. Wie kann man denn Kraft gewinnen mitten in der Schwachheit? Im Kampf stark wurden. Fang an zu kämpfen. Fang an, dich zu wehren. Setz dich zur Wehr. Nimm in Anspruch, was Gott dir für mächtige Waffen gegeben hat. Komm heraus aus der Passivität. Komm heraus aus der Bedrückung. Komm heraus aus diesem ganzen Gejammere und diesem ganzen, was dich runterziehen will. Zieh doch mal den Feind runter. Bedrücke deine Bedrücker. Bedränge deine Bedränger. Schüchter den ein, der dich einschüchtern wollte. Mach dem Angst, der dir Angst machen wollte. Steh auf und herrsche über deine Bedränger. Ja, aber es ist so schwer. Macht nichts, mach weiter. Und du wirst im Kampf stark werden. Man wird im Kampf stark. Du möchtest warten, bis Gott Hilfe kommt. Am besten durch einen Engel. Bing! Wow! Und dann haben wir totale Kraft. Und dann stehen wir auf und kämpfen. Nein, du fängst an zu kämpfen, wo du dich fühlst wie eine Null. Aber du fängst an zu tun, was Gottes Wort sagt. Und im Kampf wirst du stark. Im Kampf wirst du stark. Du möchtest am Schreibtisch stark werden, in der Kirchenbank stark werden. Und wenn du dann stark bist, dann möchtest du kämpfen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir werden stark im Kampf. Nutze, was Gott dir gegeben hat. Sagt das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes ist eine mächtige Waffe. Und ich werde aufhören, irgendwie nur einen Scheitel zu ziehen für den Teufel. Ich nehme das Schwert und wehe, er kommt mir nochmal zu nahe. Ich schneide, ich schlage, ich steche. Ich werde jetzt rabiat. Ihr lieben zarten Pazifisten hier in der Schweiz, ihr müsst da mal ein bisschen militante Gesinnung an den Tag legen. Amen. Ist fertig mit neutral. Der Teufel will dich umbringen. Besser, du bringst ihn um. Wenn du deinen Job tust, kann er sein, dich tun. Ihr junge Männer, 1. Johannes 2, 14, letzte Schriftstelle vor der Pause. 1. Johannes 2, Vers 14. Ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in der geschlossenen Bibel auf dem Nachtschrank. Nein! Bleibt in euch. Das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Warum sind wir stark? Weil wir uns verbinden mit dem Wort Gottes, weil wir unser Herz dem Wort Gottes neigen, weil wir das Wort Gottes glauben, träumen, fantasieren, in uns hineinnehmen und es beten und erklären und für wahr halten und es gebrauchen und sagen, es wird das tun in meinem Leben, was Gott versprochen hat, dass es tun soll. Es ist eine mächtige Waffe und ich werde meine Bedränger unter meine Füße bekommen. Halleluja. Das Wort Gottes wohnt in uns, weil wir ihm Wohnung geben. Weil wir immer häufiger den Fernseher ausschalten die dummen Zeitschriften beiseite lassen und das Wort Gottes in uns hineinlassen. Und es lebt in uns. Entweder der Müll dieser Welt lebt in uns oder die Wahrheit des Wortes Gottes lebt in uns. Je nachdem, wem wir uns hingeben, je nachdem, wem wir unsere beste Zeit geben, das lebt in uns. Und deine beste Zeit dem Wort Gottes. Und du füllst dich mit dem Wort. Halleluja. Und du lernst zu herrschen. Halleluja. Amen. Amen.